Es war das Ereignis, das die Menschen am Wochenende in und um München beschäftigt hat. Die Reaktionen reichten von Spott bis Häme. Viele waren regelrecht schockiert von dem, was sie da gerade gesehen hatten. Und die Bilder waren ja tatsächlich nichts für sanfte Gemüter. Drake in Latzhose auf dem Oktoberfest. Und dann waren da ja auch noch die Münchner Löwen, die sich einmal von der TSG Hoffenheim 2 auf links ziehen haben lassen. 1:5 zum Wiesnauftakt auf Giesingshöhen am Samstagnachmittag. Und wir haben lange überlegt, wie wir diese Folge nennen sollen. Machen wir sie sachlich oder machen wir einen Wiesengag oder einen Gag mit Wiesenbezug? Da gäbe es ja durchaus einige. Wir haben uns für Ersteres entschieden. Trotzdem, die anderen Schlagzeilen und möglichen Titel will ich euch nicht ersparen. 1:5 gegen Hoffenheim. Viele Fans sind nach dem Debakel am Giesinger Berg zunächst mal auf die Wiesen gegangen, um sich in der Geisterbahn von dem Horror, den sie gerade gesehen hatten, zu erholen. Dann, da wird der Giesinger Berg zum Kotzhügel bei dem Fußball, den 60 da gerade spielt. Ein bisschen makaber, ich weiß. Die Löwen spielen wie nach der vierten Maß Bier. Und so weiter und so fort. Es hätte viele Titel und viele Schlagzeilen mit Wiesenbezug gegeben, aber wir haben uns einfach für den einen entschieden, nämlich für den, der die Lage wahrscheinlich am besten zusammenfasst, nämlich ein Rätsel namens 60 München. Wir sprechen drüber.
Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus, herzlich willkommen zur Folge 186 vom Giesinger Bergfest. Ihr werdet es gleich merken, vor allem wenn ihr bei YouTube zuschaut. Ich bin heute alleine im Studio, das hat Gründe. Die werde ich euch gleich präsentieren, denn wir sind zu dritt in dieser Folge, ja, aber an zwei verschiedenen Standorten, denn Anja und Flo, die sind ja da, wo gerade viele Münchner oder viele Bayern sind, nämlich auf dem Oktoberfest, fast live, wenn ihr diese Folge hört, am Dienstagabend. Da waren ja auch die Löwen zu dem Zeitpunkt. Nicht ohne Grund war auch der Flo da und die Anja ist sowieso immer auf der Wiesn. Deswegen hat sich das angeboten, dass sich die beiden mal auf der Theresienwiese treffen und ja, ein bisschen Live-Bergfest aufnehmen da vor Ort mit der Stimmung, die dort herrscht, die am Oktoberfest natürlich immer ausgelassen ist. Nicht ganz so ausgelassen dürfte sie an den Löwentischen im Hackerzelt gewesen sein. Denn das, was da am Wochenende passiert ist und auch unter der Woche davor in Rostock, das hat den Löwen ganz schön ins Wanken gebracht. Nachdem man nach dem Spiel gegen Havelse vom Platz 2 grüßte, alles war gut, die Euphorie kannte keine Grenzen, ist eine Woche später Krisen- und Alarmstimmung an der Grünwalder Straße. Man muss es so klar sagen, Patrick Klöckner hat Glück, dass er noch im Amt ist. Auch das hätte man vor einer Woche sich nicht zu sagen getraut. Das ist aber jetzt die Realität nach zwei Niederlagen, die mehr waren als das. Denn es waren zwei Offenbarungseide, vier oder drei schreckliche Halbzeiten. Die vierte davon nicht ganz so schrecklich, weil der Gegner es möglich gemacht hat, der zwei Gänge rausgenommen hat in Person oder in Form von Rostock. Ja, und der Löwe steht plötzlich vor großen Fragezeichen und der Löwenkosmos an sich hat viele Fragezeichen über den Köpfen, denn wie eine Mannschaft so schnell so einbrechen kann, das sind selbst die Experten einigermaßen ratlos. Und auch Spieler und Trainer haben sich nach der Niederlage gegen Hoffenheim 2, ja, man hat es gemerkt, nicht so ganz erklären können, was da gerade passiert ist. Und das macht's extrem bedenklich und hat viele und auch viele Beobachter der Löwen schon dazu bemüßigt, Patrick Klöckner in Frage zu stellen als Löwentrainer. Aus meiner Sicht nicht ganz zu Unrecht. Die Argumentationen, die da angestellt wurden, sind zulässig, denn wenn man ehrlich ist, die Form der Löwen hat in den letzten Wochen schon nach unten gezeigt. Nach einem sehr soliden Saisonstart, zumindest die ersten beiden Spiele, gab es halt viele Last-Minute-Punkte, Last-Minute-Siege, die einiges wahrscheinlich auch übertüncht haben, was da fußballerisch im Argen lag. Ja, und jetzt ist der Tiefpunkt erreicht mit dem 1:5 zu Hause gegen Hoffenheim 2 zum Wiesenauftakt. Ein Debakel, wie es noch nie gegeben hat auf Giesingshöhen in der dritten Liga. Die höchste Niederlage von 60 im Grünwalder Stadion in der dritten Liga. Ja, da gehen jetzt einige Baustellen auf, die man vor einigen Tagen noch nicht für möglich gehalten hat. Tja, Jetzt habe ich meinen Senf zu dieser Lage dazugegeben und dann schalten wir doch mal auf die Theresienwiese, auf die Wiesen, aufs Oktoberfest zu Anja und Flo, die sich natürlich auch möglicherweise etwas vom Alkohol beeinflusst, ich weiß es nicht, auch zur Lage bei den Löwen und zum Drumherum geäußert haben.
Tja, dick eingemümmelt sitzen wir hier. Saukalt ist auf der Wiesn.
Ich habe meine Jacke im Zelt. Ja.
Vierter Wiesentag.
Ja.
Wie geht's dir so nach so einer 1:5 Schmach? Und man muss es ja sagen, also wir treffen uns hier unten im Biergarten vom Hackerzelt. Da oben, da sind's drin.
Gerade
hat,
eben.
Hat nicht ganz funktioniert. Aber ich habe es ja schon ein bisschen gesagt. Oder man hört es nachher in Gutes Gossip. Ich bin ja dagegen, jetzt alles zu verurteilen.
Bin ich auch. Bin ich auch, weil ich kein Fan davon bin, zu schnell irgendwelche Reißleinen zu ziehen. Weil dass Rückschläge kommen, das haben wir lange an unserem Stammtisch auch diskutiert. Das war klar. Mir sind die zwei Rückschläge ehrlich gesagt schon zu heftig. Aber ich halte nichts davon, jetzt irgendwie alles über den Haufen zu schmeißen. Wenngleich ich aber auch sagen muss, meine Laune ist so dermaßen weit unten, weil die Art und Weise, das ist ja nicht ein Bremser. Da hat jemand die Notbremse gezogen. Völlig ohne Not, wenn man es so haben möchte. Also Bringschuld ist definitiv da. Ich gehöre jetzt nicht zur Kategorie, ich stelle sofort alles in Frage.
Würde ich jetzt auch nicht. Ich sage jetzt mal so, so mancher Spieler war ja schon auf der Wiesn, auch nach diesem 1:5 Debakel. Finde ich jetzt nicht schlimm. Ich finde auch nicht schlimm, dass sie heute gemeinsam auf die Wiesn gehen, ihren Pressebesuch machen. Sollen sie danach sogar noch was trinken gehen? Es muss raus aus den Köpfen. Nicht so lange nachtarotten, nicht so lange irgendwie immer drüber nachdenken. Es bringt doch sowieso nichts. Denen ist doch bewusst, dass es scheiße lief. Sonst wären sie auch nicht in die Kurve gegangen und hätten das direkte Gespräch mit den Fans gesucht.
Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Punkt. Ich weiß jetzt nicht, ob der Alex unseren explizit Nachjagd-Experten Daniel Wein jetzt schon eingespielt hat oder nicht. Der sagt ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du schaust es dir nicht nochmal an, weil du weißt, was scheiße gelaufen ist. Oder du machst eine detaillierte Analyse. Aber das musst du zum richtigen Zeitpunkt machen und das weiß nur der Trainer, was die Mannschaft gerade braucht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass man die richtigen Schlüsse gezogen hat. Es war Sonntag, Montag ja trainingsfrei. Wir haben es gehört, heute zwei Trainingseinheiten plus Pressetermin. Der ist angesetzt, das ist ein Pflichttermin, das muss man immer dazu sagen. Man kann jetzt sagen, gute Miene zum bösen Spiel. Ja, das gehört aber zum Profigeschäft auch dazu. Und wer weiß, ob so ein Abend, wenn dann auch wir Medienvertreter, wir haben immer eine halbe Stunde, das muss man vielleicht erklären, eine halbe Stunde, wo man quasi sich unterhält und dann wird separiert, dann geht die Presse, macht ihre Arbeit und die Jungs, die Löwen, die bleiben dann oben. So ein Abend kann schon auch hilfreich sein. Deswegen.
Es ist Teambuilding in irgendeiner Form, also die Wiesn schweißt zusammen.
Ich wollte gerade sagen, gemeinsames Abstürzen kann auch mal helfen.
Also, danach bin ich immer gestärkt in meine Volleyballspiele gegangen, weil du dir dann auch mal klipp und klar was ins Gesicht sagst in dem Moment. Ja. Hey, warum war denn das so? Warum bist du denn nicht gelaufen? Warum hast du denn das nicht gemacht? Da entstehen offene Gespräche, wo man dann vielleicht einen über den Tisch bringt und dann ist auch wieder gut. Genau da, wo es hin muss. Zack, in die Schublade rein.
Ja.
Wir stehen an einem anderen Punkt jetzt. Es war kacke. Wir haben viele neue Spieler. Wir haben es angesprochen.
Ja.
Es braucht, um reinzukommen, auch Hochkaräter wie Kevin Volland oder Flo Niederlechner machen nicht von jetzt auf gleich den Unterschied. Sie haben es vielleicht aufblitzen lassen. Sie brauchen aber auch, um sich an die Spielweise und Co. zu gewöhnen. Das haben wir jetzt die letzten Spiele auch gesehen. Es erfordert Geduld, wenn ich einen halb neuen Kader habe mit einem Trainer. Es erfordert Geduld.
Absolut. Man darf aber, ich bin es trotzdem nicht so, dass ich sage, naja, komm, das kann zweimal passieren. Nein, in dieser Form darf es nicht passieren. Und da muss man jetzt auch merken in Aue, man muss merken, dass Konsequenzen gezogen wurden, dass Lehren gezogen wurden.
Weil jetzt, sei es, dass es der nötige Biss ist, dass es wieder gezeigt wird.
Ich meine, du kannst, eigentlich darfst du jetzt mit den Ansprüchen in Aue nicht unentschieden spielen. Du musst das Ding eigentlich gewinnen. Aber es kommt auf die Art und Weise an, weil die war in den letzten beiden Spielen indiskutabel über, ich sage mal, mindestens 80% der Spielzeit. Also, hier geht es nicht um schön Rednerei. Fakt ist, es braucht Zeit. Wir haben das auch gesagt. Ja, zur Wahrheit gehört auch. Spielerisch war das bisher insgesamt noch nicht das Gelbe vom Ei, aber du hast halt es gezogen. Jetzt hast du es nicht noch nicht gezogen, du wurdest weggespült. Und das in einer Art und Weise, die nicht geht. Das heißt, ich erwarte gegen Aue auf alle Fälle eine Reaktion. Vorteil ist, sollte das klappen, du hast mit dem Heimspiel gegen Viktoria Köln unter der Woche sofort die Möglichkeit, dann nochmal nachzulegen. Danach kann das Ding schon wieder anders ausschauen. Ich war ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, wie schnell jetzt dieser Gegenwind so extrem heftig geworden ist. Gewisse Argumentationen über einen Trainerwechsel, die man im Netz gelesen hat, kann man vielleicht sogar nachvollziehen. Aber ich bin grundsätzlich kein Freund davon, zu schnell, zu impulsiv zu handeln. Dass er das nachgedacht wurde, das hat man zwischen den Zeilen gelesen, man hat es auch gehört. Aber ich finde es gut, dass man jetzt sagt, nee, das Aue-Ding, das müssen wir jetzt erstmal schauen, dass wir es gemeinsam auf aus dem Dreck ziehen.
Vor allem haben die Ergebnisse bis vor zwei Spieltagen nicht gegen Patrick Glöckner gesprochen. Die Tabelle hat ein anderes Bild gezeichnet, auch wenn es vielleicht nicht immer der schönste Fußball war. Wir haben aber auch darüber geredet, es muss nicht der schönste Fußball sein, der zum Aufstieg führt. Es muss auch der Fußball sein, wo du was investierst, wo du durch den Dreck gehst. Es ist keine schöne Spielerei in der dritten Liga.
Damit
jeder kann jeden schlagen. Deswegen sehe ich zum Beispiel dieses 1:5. Es ist kurz und schmerzlos. Du hattest nichts zu melden in diesen 90 Minuten. Es kann einfach an dir vorbeigehen. Das kannst du abhaken und
musst
als Totalausfall werten. Das ist dir bewusst.
Vielleicht ist es auch genau die Watschen, die es vielleicht mal richtig notwendig war, auch wenn sie beschissen war und ganz ehrlich
und mich nervt. Und weißt du, was jetzt braucht, dass jetzt dich nicht mehr nervt? Jetzt gehst du wieder eine ins Zelt, trinkst kurz Hopfengetränk.
Ja, und der Alex.
Gut.
Und der Alex soll ja auch noch was reden, gell?
Ja, genau.
Also liebe Grüße an Alex in sein Homestudio. Wir haben unsere Pflicht getan. Wir trinken eine auf dich mit und Prost, lieber Löwenstammtisch.
Und wir trinken einen auf den nächsten Löwensieg.
So machen wir das.
Also Komasaufen gegen die Krise oder eine Watschen zur Wiesn, auch das sind Lösungsansätze. Ehrlich gesagt, ich finde es überraschend positiv, wie Anja und Flo die Lage der Löwen da gerade besprochen haben, denn ich sehe das schon ein bisschen anders. Also als Ausrutscher das abzutun, finde ich, macht es ein bisschen leicht, denn wie gesagt, die Entwicklung der letzten Wochen war einfach nicht optimal und die Ergebnisse waren gut. Der Fußball war über weite Strecken nicht gut oder er war teilweise gut und er war aber dann im nächsten Moment oder in der nächsten Halbzeit wieder erschreckend schwach. Und jetzt häufen sich die erschreckend schwachen Halbzeiten mit den entsprechenden Ergebnissen. Und da ist es halt mehr als ein Ausrutscher 1:5 gegen Hoffenheim zu verlieren, denn so wie der Trend ist, ist er absolut nicht dein Friend, wie ein gewisser Uli H. sagen würde. Also Da ist schon diese Trainerdiskussion, die kommt nicht ganz von ungefähr und wir werden es auch gleich noch in der Folge hören. Es gibt viele Fans, die uns Sprachnachrichten geschickt haben, die sich zu Wort gemeldet haben, gerade auf unsere Frage hin, sollte man über Patrick Glöckner schon diskutieren dürfen? Muss man vielleicht sogar schon über ihn diskutieren? Da haben sich einige gemeldet, die werden wir natürlich gleich in Etappen noch hören. Aber ja, die Lage ist schon prekär und jetzt kann man sagen, naja, muss man den Trainer vielleicht genau vor dieser englischen Woche wechseln, weil du halt in einer Woche sehr viel verspielen kannst? Oder gehst du bewusst mit Patrick Glöckner in die englische Woche, weil du da eben sehr viel wieder auf deine Seite ziehen kannst in wenigen Tagen? Das ist jetzt, da wird man im Nachhinein wahrscheinlich schlauer sein. Ich würde mich da auch auf keine der beiden Handlungsweisen festlegen, aber der Gedanke, über Patrick Glöckner zumindest zu diskutieren, macht schon Sinn. Und die Argumentation gehe ich dann schon auch mit, auch mancher Kollegen, unter anderem bei 60er.de wurde das ja auch sehr früh aufgemacht, ich glaube sogar am Sonntag schon, dass eben Patrick Glöckner möglicherweise sehr, sehr viel früher gehen muss, als von vielen gedacht oder gehen sollte. Da gehe ich schon mit, weil es ist kein wirkliches System erkennbar, beziehungsweise das System, das Patrick Glöckner spielt, nämlich das 3-5-2, funktioniert halt einfach nicht. Und es ist nicht so, dass es mal nicht funktioniert und in Teilen sehr gut ausschaut, sondern es hat einfach in den letzten zwei Spielen einfach hinten und vorne nicht funktioniert. Und das, obwohl die Mannschaft ja eigentlich mit großer Überzeugung agieren müsste nach diesen Last-Minute-Siegen. Deswegen ist es umso erschreckender, weil Christoph Kramer sagt das immer recht schön, das ist der unterschätzteste Faktor im Fußball, ist die Überzeugung. Und wenn eine Mannschaft Überzeugung haben hätte müssen nach den letzten Wochen, dann ja doch 60 mit diesem Saisonstart, mit diesen Last-Minute-Punkten und Siegen. Also das Selbstvertrauen müsste eigentlich da sein, auch ein System so umzusetzen, wie es sich der Trainer vorstellt. Und dann muss es offenbar irgendwo auf dem Weg zwischen Trainer und Mannschaft in der Kommunikation haken, wenn Spiele so dermaßen in die Hose gehen wie gegen Hoffenheim 2. Und du bist ja nicht nur spielerisch unterlegen, sondern du gewinnst keine Zweikämpfe, du bist desaströs im Spielaufbau, es gibt keine Bindung zwischen Defensive und Offensive und der Gegner tut sich extrem leicht durch hohes Anlaufen. Hoffenheim hat immer mit 5 Leuten zugestellt vorne. Und 60 war komplett ratlos. Dann spielt Simon Foot einen katastrophalen Fehlpass, der zu einem Gegentor führt. Und es sind dann auch so Leichtsinnsfehler, die passieren. Also da ist schon mehr im Argen als nur ein System, das sich noch nicht eingeschlichen hat in die Köpfe der Spieler. Deswegen, die Diskussion über Patrick Löckner ist aus meiner Sicht berechtigt. Aber Christian Werner hat es auf der Wiesn am Dienstagabend betont. Löckner wird auf jeden Fall mal gegen Erzgebirge Aue auf der Bank sitzen. Man wird ja jeden Stein umdrehen nach diesen beiden Niederlagen. Jeder Beteiligte wird sich hinterfragen, Mannschaft und Trainer. Und es wird, so hat Christian Werner versichert, in Aue eine Reaktion der Löwen geben. Und die muss es auch geben, weil da brennt dann schon extrem der Baum, wenn er nicht jetzt schon brennt. Wir schauen später noch auf Erzgebirge Aue selbst. Wenn man sich die Konstellation vor diesem Spiel anschaut, kann man wahrscheinlich relativ sicher sagen, dass der Verlierer dieses Spiels am nächsten Spieltag möglicherweise einen neuen Trainer haben wird. Aber dazu später. Flo hat auch Daniel Wein angesprochen, da hat er mir ein bisschen was vorweggenommen. Der kommt auch später noch mit seiner Expertise. Aber da sprechen wir zu späterer Stunde oder späterer Minute drüber. So lange wird es nicht dauern. Wir nehmen jetzt mal den ersten Hörer mit rein. Das ist der Jan. Der hat uns eine ausführliche Sprachnachricht geschickt. Und da geht es deutlich weniger optimistisch und positiv zu wie zwischen Flo und Anja.
Sag einmal.
Servus. Also, ich bin der Jan. Und zwar, also, ich war von Anfang an der Saison kein großer Fan von Patrick Löckner. Das kann man jetzt theoretisch sagen, ja, das sag ich jetzt im Nachhinein. Aber das meine ich auch wirklich so, weil ich habe damals schon gesehen, dass wir die Taktik hat mir einfach gefehlt dahinter. Es war immer das Gleiche, was wir gespielt haben. Da wieder die langen Bälle und nur über außen. Dieses in der Mitte, einfach mal über die Mitte zu kommen, der Distanzschuss, außer eben die paar jetzt schönen Tore von Volland oder so, kam von uns nicht viel. Also im Spiel heraus oder so, wenn der Torwart nicht zu weit draußen steht oder so, einfach mal draufhauen, kam von uns sehr wenig. Und auch von der Taktik her, es hat mir einfach einiges gefehlt, dass man einfach unberechenbar ist. Und das kann man meiner Meinung nach mit so einer Mannschaft eigentlich schon oder von so einer Mannschaft auf jeden Fall erwarten. Dazu hat man jetzt bei den letzten Ergebnissen eben gesehen, dass da eben einiges bei uns fehlt. Und ob dann eben der Patrick Löckner noch der richtige Trainer ist, das ist dann eben eine sehr gute Frage, weil einerseits finde ich es immer schwierig, den Trainer wirklich frühzeitig rauszuschmeißen, aber andererseits muss man halt auch wirklich sagen, wenn man so die letzten Spiele anschaut, bis auf die ersten beiden ist bei uns nicht viel Taktisches zu sehen. Wir hatten einfach extrem viel Glück, dass wir wirklich mit der Mentalität am Ende noch die Tore geschossen haben und das finde ich ganz wichtig zu betonen. Das ist meiner Meinung nach einfach diese Mentalität, vielleicht auch ein bisschen die individuelle Klasse, aber die ist in den letzten Spielen gar nicht mehr aufgeblitzt. Vor allem von Volland hätte ich mir deutlich mehr erwartet. Liegt vielleicht wirklich auch daran, dass der halt eine 3-Mann-Deckung bekommt oder so, aber dafür sollten ja dann eben andere, unsere Sechser oder wie auch immer, auch dazu da sein, um eben auch ein bisschen in den Rücken freizuhalten oder sich dann eben anzubieten. Und was ich dazu noch sagen muss, was ich richtig schade finde, dass zum Beispiel auch so junge Spieler ganz wenig Chancen bekommen. Klar, ein Dulic, aber der ist jetzt Stammspieler und so ein Lippmann hat einmal gespielt. Aber ich würde mir einfach wünschen, dass auch so ein Erdogan oder so einfach mal eine Runde spielen darf. Oder Althaus, einfach, dass sie mehr Spielzeit bekommen, weil das, was wir vor allem auch im Mittelfeld abliefern, ist unterstes Niveau in der dritten Liga. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal unsere U21 anschaut, klar, die spielen zwei Ligen weiter unten, aber was die für einen super Fußball spielen, wie so eine Christian Leone, wo ich bis heute nicht verstehe, warum der noch gar keine Chancen bekommen hat, ist jedes Jahr der Topscorer bei uns in der zweiten, aber bekommt einfach keine Chance bei den Profis. Werde ich nicht verstehen, warum man nicht versucht, den mal mit einzubauen. Genau, dann eben haben wir das Problem mit unseren Flügeln. Ich finde, wir haben einfach keine richtigen Flügel für eine Fünferkette. Also die machen defensiv echt solide Arbeit, aber offensiv, dass sie mal Dribblings gewinnen, ganz schwach leider. Also zum Glück haben wir jetzt ja den Rittmüller noch verpflichtet, der taugt mir da schon ordentlich mehr. Aber so ein Pfeiffer, ich sehe den einfach eher als normalen Linksverteidiger und nicht als Offensiven.
Der letzte Punkt von Jan, den finde ich ganz interessant, die Flügelspieler oder allgemein die Umsetzung des 3-5-2 im Glöckner Fußball, die funktioniert einfach nicht und das liegt tatsächlich, sehe ich auch so wie Jan, an den Flügeln und dass du einfach über die Flügel überhaupt keine Tiefe ins Spiel bekommst. 3-5-2 zeichnet sich ja eben durch die Schienenspieler vor allem aus, die dann Flanken schlagen können oder die, wenn sie fußballerisch besonders begabt sind, dann auch mal zur Mitte ziehen von außen und selber abschließen. Das gibt's oder hat's in den letzten beiden Spielen praktisch nicht gegeben, weil du nicht über die erste Kette gekommen bist. Und da fehlt's einfach auch, und das hat auch Jan angesprochen, ein bisschen auch an Kevin Volland, glaube ich, der so seine Rolle noch nicht gefunden hat in der Mannschaft, der eigentlich sehr viel aktiver sich ins Spiel einbinden müsste, der sich mal fallen lassen muss, Bälle klatschen lässt und um sie dann auf die Außen zu verteilen und dadurch die Tiefe und das Tempo reinzubekommen. Aber so weit kommt's gar nicht. Also, Da spricht Jan schon einen wichtigen Punkt an. Also die Flügel sind da schon ein großer Faktor. Und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert das ganze System nicht. Und es hat es nicht, die letzten beiden Spiele. Rittmüller, klar, schon eine Verbesserung. Aber auch der hängt natürlich noch einigermaßen in der Luft. Hat gegen Havelse ein gutes Spiel gemacht. Aber danach, gut, einer kann es auch nicht ausrichten. Aber der hat zumindest die Ansätze. Manuel Pfeiffer sehe ich genauso, ist offensiv noch sehr blass. Gerade was eben Flanken und Hereingaben angeht, da muss echt mehr kommen für einen Schienenspieler. Ansonsten ist er 100% bei Jan ein guter Außenverteidiger, aber halt kein Schienenspieler. Und da hakt es möglicherweise am allermeisten im ganzen System. Wir nehmen mal Tim mit rein. Der äußert sich in eine ähnliche Richtung, geht aber vor allem auch ein bisschen in Richtung Christian Werner und kritisiert den nicht direkt für seine Transferpolitik auf dem Spielermarkt, sondern eher, was die Position auf der Bank angeht.
Sag einmal.
Hallo, liebes Bergfest-Team. Ich nutze mal doch die Chance für Trauerbewältigung. Naja, so schlimm ist es nicht. Hier ist der Tim. Hi. Erstmal großes Lob an euch. Ihr macht das echt toll mit eurem Podcast. Den höre ich jetzt echt schon relativ lange. Ich war nicht von Anfang an dabei, aber als ich ihn entdeckt habe oder hatte, ist er bei mir sofort auf die Stammhörerliste gerutscht. Genau, und das dazu. Zu eurer Frage, Glöckner weg? Ja, nein. Ich glaube, wir Löwen, wir überreagieren ja immer wahnsinnig gerne. Ich gehöre da sicherlich auch dazu, sonst wäre ich wahrscheinlich kein Löwe. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass man sich da schon Gedanken machen sollte, ob er noch der richtige Trainer ist. Das liegt bei mir aber daran, dass ich sage, ich fand schon, nachdem Ende letzter Saison der Klassenerhalt feststand, hat man so einen Spannungsabriss gemerkt. Das ist ja erstmal okay. Aber was mir da nicht gefallen hat, war die Einstellung zu den letzten Spielen. Da hatte man so das Gefühl, fand ich, das war so ein bisschen Larifari. Und da hat auch der Glöckner in meinen Augen nicht mehr so richtig die Zügel angezogen. Also man hat die Saison nicht konzentriert zu Ende gespielt. Mag sicherlich Gründe haben und wahrscheinlich ist es auch menschlich, aber das hat mir persönlich schon nicht gefallen. Und jetzt ist man ja doch hingegangen. Und auch wenn man nach außen nicht sagt, dass wir aufsteigen wollen, mit den Verpflichtungen, die du getätigt hast, kannst du eigentlich nur um den Aufstieg mitspielen. Und ich finde, halt Glöckner hat bisher das nicht hinbekommen, dass die Mannschaft nur im Ansatz das zeigt, was sie meiner Meinung nach können müsste. Ich fand keins der Spiele gut. Ich sage jetzt mal, von 6-7 Spielen fand ich 6 Spiele echt nicht gut. Und ganz ehrlich, lasst mal die Tore, die wir am Ende schießen, in den letzten Minuten nicht fallen. Ich weiß, hätte, wäre, wenn, dann wären wir halt irgendwo Platz 15, 16. Das hat, da wurde sich ein bisschen in die eigene Tasche gelogen, fand ich. Auch Glöckner nach den Spielen, der hat das nie für mich so analysiert, dass er sagt, ja, klar, wir haben jetzt gewonnen gegen Havelse oder haben den Punkt gegen Stuttgart geholt. Aber er hat das immer so abgetan, ja, seid doch froh, dass wir gepunktet haben und es ist scheißegal, wie es zustande kam. Verzeiht mir, dass ich jetzt scheißegal gesagt habe. Und das finde ich genau falsch, sondern als Trainer musst du da schon ein Auge drauf haben und sagen, okay, Ergebnisse passen, aber spielerisch läuft es nicht. Und ich habe halt nicht das Gefühl, dass er das Ruder rumreißen kann. Was mir da aber in der ganzen Diskussion ehrlicherweise zu kurz kommt, ist die Rolle von unserem Herrn Dr. Werner. Ich bin ehrlich, ich bin kein Fan von ihm. Ich sage das mal ein bisschen böse und gemein. Ich finde ihn ein bisschen dummschwätzerisch manchmal. Der sagt Sachen, was er gerne vorhat, hat dann aber als letzte Saison komplett einen anderen Kader zusammengestellt, beziehungsweise vielleicht auch den falschen Trainer dann. Und das ist jetzt auch der Eindruck, den ich jetzt wieder habe. Er hat wahrscheinlich eine Idee im Kopf, der Werner, hat aber den Trainer wieder nicht dafür. Also ich fand, das war bei Agi schon so, dass das nicht funktioniert hat und beim Glöckner ist es dasselbe. Also ich weiß nicht, was da los ist. Also da muss man sich schon fragen, ist die Trainerauswahl die richtige? Und ich persönlich bin auch ehrlich, darüber reagiere ich vielleicht auch, würde schon auch den Geschäftsführer Sport hier sehr hinterfragen. Und ich persönlich möchte eigentlich nicht, dass der ein drittes Mal einen Fehlgriff als Trainer machen dürfte. Mir gefällt die Rolle vom Dr. Werner einfach nicht. Und ja, und deswegen, klar, Tabula Rasa, das ist natürlich wieder 60 Chaos pur, ich weiß. Wird auch so nicht kommen, bin ich mir relativ sicher, aber man muss schon irgendwie gucken, wie es weitergeht, weil ich glaube, jetzt hast du noch die Chance, oben dran zu bleiben. Was mir auch nicht gefällt, ist einfach die Führungsspieler wie Niederlechner und Volland, die sind auch sehr unsichtbar. Ich könnte jetzt hier noch Stunden weiterreden. Ich bin auch sehr frustriert, weil nach dem letzten Spiel, muss ich ehrlich gestehen, so wie alle.
Man hört es kaum, lieber Tim, dass du frustriert bist, aber da geht es nicht nur dir so. Ja, finde ich auch relativ spannend, da Christian Werner mit in die Kritik reinzunehmen. Ich bin da anderer Meinung als Tim. Also ich bin schon sehr, ich bin großer Fan von Christian Werner, aber ich finde ihn schon in seiner Art, wie er auftritt, sehr wohltuend, weil er sich eben nicht hineinbegibt in Scharmützel und sehr diplomatisch auftritt und auch sehr, sehr klug überlegt und einfach sich nicht reinziehen lässt in irgendwelche Diskussionen und einfach kühlen Kopf behält. Das ist bei 60 natürlich nicht das Schlechteste. Trotzdem natürlich, Agianikis war ein Fehlgriff als Trainer, das muss man im Nachhinein klar so feststellen. Warum er Patrick Glöckner zu den Löwen geholt hat, liegt ziemlich auf der Hand. Die haben ja in Mannheim zusammengearbeitet, Christian Werner damals als Scout und Patrick Glöckner logischerweise als Trainer. Und Glöckner ist ja eigentlich dafür bekannt, dass er sehr offensiven Fußball und attraktiven Fußball spielen lässt. Warum das gerade nicht funktioniert, da müssen sich die handelnden Akteure ja selbst hinterfragen. Also da liegt es möglicherweise, das hat ja auch, ich glaube, dass es Patrick Glöckner selbst angedeutet hat nach dem Spiel gegen Hoffenheim, dass da einfach möglicherweise die Spieler auch ein bisschen zu verkopft an die Sache rangehen. Und das liegt dann möglicherweise auch am Trainer, der sie halt dann auch überlädt mit Vorgaben und mit Ideen. Da ist es wahrscheinlich gerade in dieser Situation schon sinnvoll, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, wir spielen den einfachen Fußball und besinnen uns auf die Basics, denn die waren natürlich nicht da. Du eben keine Zweikampfhärte, keine offensiven Akzente, kein Spiel übers Zentrum. Also es war einfach sehr, sehr eindimensional und auch eben, was die Grundlagen des Fußballs angeht, sehr dürftig. Deswegen glaube ich, dass man daran arbeiten muss. Und das führt zu einer Rubrik, die ich kurz reinbringen möchte, schließt auch ein bisschen an das an, was Tim ganz zum Schluss gesagt hat.
Leider steil.
Betrifft Kevin Volland und Flo Niederlechner. Die waren ja bisher relativ unumstritten, was die Startelf angeht. Außer sie waren gesperrt. Liebe Grüße an Kevin Volland. Aber Niederlechner und Volland sind gesetzt in dieser Mannschaft, die Patrick Glöckner ansonsten ja sehr stark nach dem Leistungsprinzip aufstellt. Da kennt er auch keine Gnade. Wer ein schlechtes Spiel macht, ist erstmal raus. Oder wer sich aufdrängt, ist auch erstmal drin. Siehe Justin Steinkötter, der jetzt aus dem Nichts eigentlich so ein bisschen das Momentum hat in der Offensive. Und deswegen finde ich schon, das Leistungsprinzip muss für alle gelten. Und wenn man sich die Spiele von Volland und Niederlechner in den letzten Tagen anschaut, dann waren die sehr dürftig. Niederlechner, glaube ich, beim Kicker eine 5,5 bekommen gegen Hoffenheim 2. Ich habe jetzt die Bewertung nicht da, ich kann sie parallel kurz raussuchen. Aber allein das spricht natürlich Bände. Ein Flo Niederlechner, der Bundesliga-Erfahrung hat, der ein Top-Stürmer, der beste Stürmer eigentlich sein muss in dieser Liga, qua seiner Historie, wird da ja abgewatscht von Hoffenheim-Bubis, muss man fast sagen. Also das ist bedenklich. Volland kam noch mit einer 4,5 davon, aber auch das ist natürlich nicht sehr rumreich für einen ehemaligen Nationalspieler. Und wie gesagt, das Leistungsprinzip muss auch für die gelten. Und wenn man ehrlich ist, ist momentan David Philipp der bessere Kevin Volland, was die Position angeht. Und da hat es der auch verdient, auch mal von Anfang an zu spielen. Und der ist einer, der, wenn er eingewechselt wird, er auch die Kreativität reinbringt ins Spiel, macht auch gegen Hoffenheim wieder sein Tor und hat so ein bisschen auch die Ideen und auch die fußballerischen Fähigkeiten, die hat Volland auch, aber er setzt momentan besser um, David Philipp, auch mal eine Hintermannschaft im Alleingang ein bisschen auszuhebeln, was man eigentlich auch von Kevin Volland mit seinen Pässen erwarten könnte, was am Anfang ja auch gut funktioniert hat in der Saison. Aber das wird immer, möglicherweise auch immer ausrechenbarer, weil das Spiel halt bestimmt sehr auf ihn zugeschnitten ist, als die zentrale, als das zentrale Element im offensiven Mittelfeld. Aber momentan ehrlich gesagt hat für mich der David Philipp klar die Nase vorn. Und es spricht ja aus meiner Sicht nichts dagegen, mal den Doppelsturm Hopsch-Haugen aufzustellen oder auch mal Justin Steinkötter reinzubringen, auch wenn der vom Spielertyp vielleicht ein bisschen anders ist. Aber auch da, Steinkötter arbeitet mit nach hinten, holt sich Bälle ab, macht Räume auf dadurch. Und das war, Niederlechner hat da echt schlecht ausgeschaut gegen Hoffenheim 2 und gegen Rostock. Hing komplett in der Luft. Jetzt kann man sagen, naja, die binden zumindest zwei oder drei Gegenspieler, die beiden. Aber auch das nutzt sich natürlich irgendwann ab. Und deswegen ganz klar für mich Kevin Volland ein Kandidat für die Bank in Aue, David Philipp in die Startelf. Und wie gesagt, auch über Niederlechner muss man nachdenken. Und man kann auch Niederlechner mal von der Bank bringen. Ist dann auch eine Waffe. Und das müssen die beiden auch aushalten. Ich gehe auch davon aus, dass sie das aushalten, aber natürlich qua ihrer Position haben die natürlich einen anderen Anspruch, haben auch einen Startelf-Anspruch, aber wenn Patrick Löckner auch sein Standing in der Gesamtmannschaft nicht verlieren will, dann muss er da mal sagen, okay, Kevin, es reicht momentan nicht für die Startelf. Du spielst zwar hier als Ex-Nationalspieler in der dritten Liga, aber auch du musst dich im Zweifel hinten anstellen. Also meine klare Meinung dazu. Und ich glaube, dass das auch für ein Mannschaftsgefüge gefährlich werden kann, wenn du da zu lange drüber hinwegschaust. Deswegen bin ich gespannt, wie die Startelf gegen Aue ausschauen wird. Sie wird sich bestimmt ein bisschen verändern. Um jetzt nicht allzu viel schlechte Laune in diesen Podcast zu bringen, holen wir doch kurz nochmal die Anja rein, die ein bisschen Gossip mit Löwenbezug hoffentlich vom Oktoberfest hat, auf dem sie sich ja 16 Tage lang rumtreibt.
Gudas Gossip.
So, ich bin gerade schon auf dem Weg auf das schönste Volksfest der Welt. Und ich wollte bei Gudas Gossip einfach mal einstreuen, dass vielleicht viel diskutiert wird, dass ein Niederlechner und Co. sich ja vielleicht auf der Wiesn gezeigt haben. Aber mal ganz ehrlich, man hat manchmal einfach Scheiße am Fuß und dann läuft halt auch ein Spiel komplett gegen einen. Es war klar, dass Rückschläge kommen werden. Klar ist das desaströs oder sonstiges und nicht der Anspruch. Aber nichtsdestotrotz. Und ich bin der Meinung, dass manchmal tut es auch einfach gut, auf der Wiesn vielleicht den Schädel frei zu bekommen. Einfach mal vielleicht ein Marcel zu trinken, nicht immer dahinterher zu tarotten. Selbst wenn man Spieler ist, einfach mal vielleicht ein, zwei Schlücke das wegzutrinken. Dann kann man neu anpacken. Die haben sich alle im Griff und die haben genauso ein Recht, da mal hinzuschauen, einen coolen Tag zu haben, einen schönen Tag zu haben, auch nach so einer Pleite. Die wissen alle selbst, wo sie stehen und die wissen sicherlich auch, dass es so nicht geht wie im letzten Spiel. Und sie haben sich ja auch der Kurve gestellt. Also, ich würde da jetzt nur nicht gleich schwarz malen. Klar sind wir Löwen wieder so, dass wir sagen, was soll das? Alles ist, wir müssen alles überdenken. Aber nicht vergessen, zig neue Spieler, neues System. Es braucht, bis es greift. Und am Ende ist nicht entscheidend, dass du den schönsten Fußball spielst. Am Ende ist entscheidend, dass du kämpfst, dass deine Bank sticht, dass du füreinander da bist und dann kannst du das immer noch wuppen. Hier ist ja noch lange nichts verloren.
Da hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr Gossip erhofft, ehrlich gesagt, ob da ein Löwenspieler möglicherweise ihr schon in die Arme gelaufen ist auf der Wiesn. Sie wird es wohl für sich behalten, die Anja, verschwiegen wie sie ist. Naja, die Löwen, wie gesagt, Dienstagabend auf der Wiesn gewesen. Es gibt, ich nehme hier auf, alleine in meinem Studio 20:49, es gibt da auch schon auf den einschlägigen Portalen die ersten Fotos von sehr vielen lächelnden Löwenfans. Klar, was sollen sie auch anders machen? Sie können jetzt da nicht mit schlechter Miene übers Oktoberfest laufen, aber da wird bestimmt in Sachen Feiern ein bisschen die Handbremse angezogen gewesen sein, auch wenn es für viele natürlich ein etwas angenehmerer Termin ist in sehr unangenehmen Zeiten gerade. Auch Patrick Löckner hat sich eine Maß schmecken lassen. Jesper Verlaat war auch dabei, der ja den Löwen länger fehlen wird. Auch da haben sich die Löwen ja in den letzten Tagen dazu geäußert, allerdings sehr kryptisch, was ich problematisch finde. Also ich weiß nicht, wann man dazu übergegangen ist, über Ausfallzeiten der Spieler keine Angaben mehr zu machen. Nach seiner Muskelverletzung in Rostock heißt es, er wird den Löwen vorerst fehlen. Naja gut, das war klar. Natürlich wird er den Löwen fehlen, vorerst ist keine Angabe. Hängt man jetzt in der Luft. Die TZ, glaube ich, hat geschrieben von 5 bis 6 Wochen, was nach den ersten Bildern, die man da aus Rostock gesehen hat, noch eine gute Nachricht sein dürfte. Aber ja, fand ich ein bisschen schräg oder finde ich allgemein ein bisschen schräg, dass man da so eine Geheimniskrämerei draus macht. Kann jetzt mit, ich weiß nicht, mit Datenschutz zusammenhängen oder was weiß ich, aber ich finde schon, dass man dann auch den Fans ein bisschen schuldig ist, sie zumindest in einem Mindestmaß zu informieren über das, was einem Spieler da passiert ist. Und Jesper Verlaat ist ja nicht irgendeiner, sondern ein Kapitän dieser Mannschaft, der Kapitän dieser Mannschaft, der Führungsspieler, der Anker in der Defensive, der halt jetzt über Wochen fehlen wird. Trotzdem, es ist aus meiner Sicht schon zu leicht, das jetzt auf das Fehlen von Jesper Verlaat zu schieben, was da gegen Hoffenheim 2 passiert ist. Natürlich gibt er einer defensive Struktur und gibt vor allem einem jungen Sean Dulic extrem viel Sicherheit defensiv. Jetzt ist Dulic ja vor allem auf die rechte Seite gerückt, ja, gegen Hoffenheim 2. Man hat das so ein bisschen dann umgestellt, aber man merkt schon, dass Dulic hier dieser Fels Jesper Verlaat abgeht. Simon Foot unterirdisch gegen Hoffenheim 2, muss man klar so sagen. Von dem muss man und kann man mehr erwarten. Der hat Champions League gespielt. Also da muss einfach mehr kommen und solche Fehler können passieren. Aber sie dürfen halt, gerade wenn du deinen Anker in der Defensive nicht dabei hast, die dürfen nicht passieren, weil du da einfach deine ganze Mannschaft mit in den Abgrund reißt. Wird ihm nicht gerade Selbstvertrauen geben. Man kann nur hoffen, dass es ihn nicht zu sehr belastet als ein paar Tage. Möglicherweise hat er da auch auf der Wiesn etwas dafür getan, dass er dieses Missgeschick vergisst.
Sag einmal.
Also hallo, hier ist der Patrick aus München. Zu meinem Namensvetter, ob er bleiben soll oder ob man sich besser trennt. Letztes Jahr, als Glückner kam, haben wir eigentlich mit ihm es irgendwie geschafft, eine positive Tendenz in die Mannschaft reinzubringen. Aber auch die war sofort hinweg, als wir quasi die Punkte hatten, um nicht mehr absteigen zu können. Irgendwie hatte ich gehofft, dass wir natürlich mit der Vorbereitung da ein bisschen weiterkommen. Es war ja am Anfang auch vielleicht mal, oder sagen wir, die ersten 2, 3 Spiele waren aus meiner Sicht noch einigermaßen ertragbar. Aber da hat sich ein Schlendrian reingetan. Also wir können immer nicht immer nur darauf hoffen, dass wir in den letzten 2, 3 Minuten dann noch irgendwelche Tore schießen und das umreißen. Daher meine Meinung, besser jetzt eine Alternative suchen, schnell einen neuen Trainer hervorholen, als dass wir da jetzt noch 2, 3 Spieltage warten und uns dann irgendwo hinten hinaus dann die Punkte vielleicht fehlen. Danke.
Jetzt ist es natürlich müßig, da gleich über einen neuen Trainer zu sprechen, wenn der alte noch nicht mal weg ist. Und wir hoffen natürlich, dass er das Ruder rumreißt. Ich glaube, da geht es ebenso. Ein Sieg in Aue, ein Statement in Aue und Glöckner sitzt wieder fest im Sattel, zumindest für die nächsten Wochen oder die nächsten Tage. Die englische Woche ruft ja. Aber ich glaube, dass da jeder Löwen-Fan schon daran interessiert wäre, dass Patrick Glöckner das im Alleingang schafft, das Ruder rumzureißen. Und die Saison ist ja noch jung. Trotzdem, es waren, oder mir sind zumindest ein paar Trainernamen zu Ohren gekommen, die aus Sicht mancher Fans und Experten da ganz gut passen würden zu 60. Wie gesagt, ist alles müßig, wird möglicherweise irgendwann Thema, hoffentlich nicht. Urs Fischer habe ich gehört zum Beispiel, der soll da, in manchen Fankreisen ist der favorisiert. Dann gibt's Sascha Hildmann, habe ich gehört, weil der ein ähnliches Verständnis von Fußball hat wie Patrick Glöckner und der Kader ist ja schon auf diesen Glöckner-Fußball sehr, sehr stark angepasst, auf dieses 3-5-2. Sascha Hildmann kann das auch umsetzen. Dann wurden natürlich die Rufe nach Michael Köllner laut, der ja die Löwen schon einmal aus einer sehr schwierigen Situation befreit hat nach dem Daniel Birovka-Abgang. Der ist aber aus meiner Sicht, ich würde das Wort verbrannt jetzt nicht benutzen wollen, aber Michael Köllner und 1860, ich glaube nicht, dass das nochmal was wird. Führt uns aber zu einer Kategorie, die wir in den letzten Wochen ja schon ein, zweimal eingeführt haben, nämlich zu einer Rubrik, in der wir ehemalige Löwenspieler, nämlich 4 an der Zahl, immer mal wieder zu Wort kommen lassen zu speziellen Themen. Und die Themen sind in dieser Woche ja reichlich. Und wir haben Daniel Wein mal gefragt, worauf kommt es denn jetzt an, sich aus so einer, ja, aus so einer Krise, aus so einer Delle zu befreien als Mannschaft? Wie muss ein Trainer auch agieren, um eine Mannschaft in so einer Situation zu erreichen? Und das hat er dazu gesagt.
Explizit nachgehakt.
Also meiner Erfahrung nach gibt es da zwei Optionen. Die erste ist eine gründliche Aufarbeitung, sprich eine Videoanalyse, wo du halt die wichtigsten Szenen ansprichst oder sogar mehr. Also bei uns war es zum Beispiel beim Maurizio Jakobacci so, der hatte ab und zu mal das ganze Spiel durchlaufen lassen, wenn es ein schlechtes Spiel war. Also da saßen wir dann 1,5 Stunden in der Kabine und haben uns jede einzelne Szene aus dem Spiel angeguckt. Oder es gibt die andere Möglichkeit, einfach gar keine Videoanalyse zu machen, weil im Prinzip weiß wahrscheinlich jeder, dass es ein Scheißspiel war. Und das ist aber so ein Ding, das muss der Trainer im Endeffekt entscheiden. Da braucht der Trainer auch das richtige Gespür, was gerade am besten ist. Weil manchmal ist es gar nicht so gut oder gar nicht so wichtig, sich alles nochmal anzugucken, sondern einfach die Köpfe freikriegen und mit einem guten Gefühl in die neue Woche versuchen zu starten. Das war eine Sache, die der Michael Kölner richtig gut gemacht hat. Also der hatte eigentlich immer so das richtige Gespür, wann wir jetzt eine Wiederanalyse brauchen, wann du alles analysieren musst, wann du auch mal klar die Dinge ansprechen musst. Und manchmal eben auch, ja, einfach zu sagen, okay Jungs, war ein Scheißspiel, weiter geht's. Also die zwei Möglichkeiten gibt's. Und das andere ist halt, dass da eben auch viel aus der Mannschaft kommen muss. Also ich glaube, 60 hat da auch die richtigen Jungs. Also die haben ja mit Kevin Volland und mit Flo Niederlechner haben die ja zwei sehr, sehr erfahrene und gute Jungs dazugeholt, auch charakterstarke Jungs. Und mit Jesse als Captain eben auch noch einen drin, der da schon mal was sagt. Und ich glaube eben, dass da viel aus der Mannschaft kommen muss. Also dass sich die Mannschaft auch da mal zusammensetzen muss, vor allem jetzt, da es halt eigentlich das zweite Spiel war. Rostock war ja auch schon nicht so gut, vor allem die erste Halbzeit. Dass die Jungs da eben auch untereinander viel sprechen müssen, viel analysieren müssen und ja, dann einfach vom ersten Training an in der neuen Woche, also wahrscheinlich dann morgen, Vollgas geben. Und ja, versuchen, wieder das nächste Spiel zu gewinnen. Das sind eigentlich so die Sachen, die ich dazu sagen würde.
Also die Führungsspieler müssen mehr Verantwortung übernehmen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und man hat es ja auch gesehen nach Hoffenheim 2. Patrick Löckner hat den ersten Weg nach dem Spiel direkt zu Kevin Volland gemacht und hat mit ihm besprochen, ja, woran lag es denn da und was hat er denn gesehen auf dem Feld? Und das, glaube ich, ist schon ein wichtiger Punkt, dass man da als Trainer, gerade wenn man solche Namen und solche Persönlichkeiten in der Mannschaft hat, dass man die ja fast schon ein bisschen ins Trainerteam auch mit einbindet oder als verlängerten Arm zur Mannschaft nutzt. Und da, glaube ich, wird auch, wenn eben gerade Kevin Volland und Florian Niederlechner eine wichtige Rolle spielen in der Aufarbeitung auch neben dem Feld. Und das macht dann, glaube ich, auch einen guten Trainer aus, da nicht selbst alles lösen zu wollen, sondern eben auch gewisse Spieler und damit die ganze Mannschaft mitzunehmen in einer Analyse und in einer Suche nach Lösungen. Und die wird es brauchen in Aue. Mich würde jetzt schon interessieren, welcher Typ Trainer Patrick Löckner ist. Ist er eher der Typ Kölner oder ist er eher der Typ Jakobacci? Bin ich mir nicht sicher. Das wird er uns möglicherweise nach einem Erfolg in Aue dann mit etwas lockerer Zunge erzählen. Aber schon spannend, also diese Einblicke dazu bekommen. Und es ist ja irgendwie, also ja, ist eine Frage des Trainerstils wahrscheinlich. So eine 90-minütige Videoanalyse, in der man sich das verlorene oder vergeigte Spiel nochmal anschauen muss. Das hat ja auch ein bisschen was von Folter. Das ist also wahrscheinlich die moderne Werner-Lorand-Methode. Und Michael Kölner sagt, ja gut, mei, jetzt ist passiert. Jetzt schauen wir aufs nächste Spiel. Kann ich mir auch gut vorstellen bei Kölner, dass der so agiert. Also sehr spannend und mal schauen, wie Patrick Löckner es hoffentlich schafft, die Stimmung in der Mannschaft ein bisschen zu drehen in Richtung Wochenende.
Sag einmal.
Hier ist der Maxi. Also, ich war am Samstag neben dem Stadion und habe mir danach die ich würde sagen, Lowlights angeschaut. Jetzt kamen zu den spielerischen Unzulänglichkeiten dann auch noch individuelle Fehler dazu. Das Einzige, was ich gut fand, war, dass mal wieder einer von den Jungen die Chance bekommen hat am Samstag. Das fand ich wichtig und auch richtig. Aber was mir gar nicht gefallen hat, war das Auftreten der Mannschaft allgemein. Ich weiß nicht, ob der Herr Glöckner noch der Richtige ist, bin ich ganz ehrlich. Ich finde, wir sollten jetzt mal schauen. Wir haben jetzt dann von Samstag bis Sonntag drauf innerhalb von 8 Tagen 3 Spiele. Sollte die Mannschaft in diesen 3 Spielen no performen, underperformen oder gar nicht performen, fände ich es sinnvoll, wenn man sich mal überlegt, ob man nicht sagt, wir holen uns einen neuen Trainer. Aber das sind jetzt noch 3 Spiele, da könnte der Herr Glöckner zeigen, dass er die Mannschaft im Griff hat, dass er die Mannschaft erreicht. Sollten wir aus den nächsten 3 Spielen weniger als 4 Punkte holen, dann sollte man mal drüber nachdenken, den Trainer zu wechseln. Euch eine schöne Wiesn, auf die nächsten Löwensiege und bis bald. Servus!
Ich mag es mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass in den nächsten 8 Tagen weniger als 4 Punkte zusammenkommen, denn dann muss man wirklich schon drüber sprechen, ob man die Saison frühzeitig wegwirft oder schon weggeworfen hat. Wenn wir schon dabei sind, ganz kurz, wir blicken zum Ende der Folge noch auf den ganzen 8. Spieltag, der ansteht am Wochenende, aber die englische Woche, jetzt haben wir es schon ein paar Mal angesprochen, besteht für 60 München. Also ein Auswärtsspiel in Aue, wir wissen, Samstag 14 Uhr, dann geht's Mittwoch 19 Uhr zu Hause gegen Viktoria Köln, die jetzt auch nicht ganz schlecht in die Saison gestartet sind. Und dann zum Abschluss am 5. Oktober, muss ich jetzt kurz schauen, ist das der Samstag oder der Sonntag, habe ich gerade gar nicht im Kopf. Es ist der Sonntag in Wiesbaden, beim SVW in Wiesbaden, 16:30. Da entscheidet sich wohl schon sehr viel in diesen 8 Tagen und in dieser Woche der Wahrheit. Das kann man aus Löwensicht, dieses Etikett kann man dieser Woche auf jeden Fall verpassen.
Sag einmal.
Servus, da bin ich mal wieder. Ungefähr 3 Wochen, nachdem ich mich zuletzt gemeldet habe und von euch ein bisschen eine auf den Deckel bekommen habe bezüglich meiner scheinbar zu düsteren Saisonprognose oder Einschätzung unserer Spielweise und der Einschätzung, wie der Trainer denn zur Mannschaft passt, fühle mich da leider bestätigt. Einmal bin ich auch falsch verstanden worden, was die Kaderzusammenstellung betrifft. Ich habe nicht kritisiert, dass wir ein Überangebot im Kader generell haben, sondern dass wir ein Überangebot bei verschiedenen Positionen haben, mit teils Spielern mit der identischen Spielweise oder ja, und dafür, dass natürlich an anderer Position fehlt. Das ist natürlich das offensive Mittelfeld, das sind die Schienenspieler, das ist Schnelligkeit, das ist Kreativität. Wir sind extremst ausrechenbar. Wir haben natürlich nominell Top-Stürmer, die aber keiner in der Lage ist, irgendwie zu bedienen oder einzusetzen. Spielphilosophie ist sowieso nicht zu erkennen. Bin gespannt, wie jetzt reagiert wird. Den Kader hat natürlich auch mit federführend der Geschäftsführer Sport zu verantworten. Finde es leider sehr unausgegoren, mal wieder ein kompletter Kaderumbruch, obwohl es zum Ende der letzten Saison geheißen hat, dass man eigentlich ein sehr gutes Grundgerüst hat und nur partiell den Kader ergänzen wird. Letztendlich ist ja genau das Erfolgsrezept, was Mannschaften auszeichnet, die eigentlich dann irgendwann mal aufsteigen. Aber jetzt der 3. oder 4. oder 5. Kaderumbruch hintereinander wird scheinbar heuer nicht zum Ziel führen.
Dem ist nichts hinzuzufügen, lieber Bene. Ja, wir kriechen zu Kreuze. Du hattest recht vor einigen Wochen, als du eine für uns sehr überraschende Kritik angebracht hast. Aber ja, die Realität gibt dir recht, wie in vielen Dingen, die du übrigens sagst, zu vielen Themen, was 60 angeht. Das nur nebenbei bemerkt. Ich glaube, wir machen den Deckel drauf auf die letzten Tage und auf das Turbulente drumherum, was bei 60 so passiert ist seit Mittwoch und schauen nach vorne. Die Löwen reisen zu einem Club ins Erzgebirge, der nicht minder in der Krise steckt, vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer und wo bis vor wenigen Tagen gar nicht klar war, ob der aktuelle Trainer überhaupt noch auf der Bank sitzen wird gegen 60. Flo hat sich wie gewohnt mit dem kommenden Gegner der Löwen beschäftigt und uns ein kleines Rüberglurz serviert.
Rüberglut!
Der nächste Gegner des TSV 1860 ist der FC Erzgebirge Aue. Es wird das 27. Duell der beiden Mannschaften sein, das am kommenden Samstag steigen wird. In den bisher 26 Duellen gab es 9 Löwensiege, 9 Remis und 8 Niederlagen bei 42:33 Toren. Die Bilanz in der dritten Liga, die ist noch ausgeglichener. 6-mal sind Löwen und Sachsen aufeinander getroffen. Es gab jeweils 2 Siege, 2 Remis und 2 Niederlagen bei 9:8 Toren. Da muss man aber sagen, die beiden Löwensiege datieren aus der ersten gemeinsamen Drittligasaison. Heißt, 60 ist seit 4 Spielen sieglos gegen den FC Erzgebirge Aue, der erst seit 1993 so heißt, gegründet unter dem Namen BSG Wismut Aue im März 1946, dann nach der Wende die Umbenennung in FC Wismut Aue, das war im Februar 1990 und dann nach dem endgültigen Ausstieg der Wismut 1993 zum FC Erzgebirge Aue geworden, der dann ja 16 Jahre insgesamt zweite Bundesliga gespielt hat, auch sehr, sehr oft auf 60 getroffen ist, seit 2020 jetzt gemeinsam mit 60 in der dritten Liga und bis dato nicht erfolgreich in der Mission wieder aufstieg. 11 Abgänge, 13 Neuzugänge vor dieser Saison, also ein fast schon drittligatypischer Umbau des Kaders. Einer, der neu ins Erzgebirge gekommen ist, den kennen wir sehr gut. Das ist Julian Guttau, der 25-Jährige. Der hat sich jetzt in den letzten Spielen festgeackert, festgekämpft, festgesetzt in der Stammelf des FC Erzgebirge Aue, nachdem er in den ersten Spielen angeschlagen nicht im Kader gestanden hat. Jetzt eine feste Größe. Wir kennen ihn technisch beschlagen, kann ein Spiel lesen, kann ein Spiel aufziehen. Gefährlicher Mann, den sollte 60 im Blick behalten. Ein weiteres Wiedersehen wird es nicht geben. Marcel Bär laboriert an einem Achillessehnenriss, der wird definitiv nicht fit werden für dieses Spiel. Ja, zweier jetzt krisengeplagten Vereine, muss man ganz deutlich sagen. In der Liga hat Aue die letzten 4 Spiele allesamt verloren. Mittlerweile auf Rang 18 abgerutscht, also auch für die geht es um was. Not gegen Elend, so könnte man es vielleicht sogar betiteln, was uns da am Wochenende erwartet. Hoffentlich natürlich mit dem besseren Ende für 60. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Funfact. Bei meiner Recherche bin ich tatsächlich über einen Namen gestolpert, den ich mit dem FC Erzgebirge auch überhaupt nicht in Verbindung gebracht hätte. Das ist nämlich Bobby Wood, der bei 60 ausgebildet wurde, von 2007 bis 2015 bei 60 gespielt hat. Und gegen Ende seiner Löwenzeit war er nochmal ein halbes Jahr nach Aue ausgeliehen. Das war in der Rückrunde der Saison 2014-2015. 9 Spiele, 3 Tore von Bobby Wood für Aue, was man nicht alles lernt. Und um das Thema noch abzurunden, Bobby Wood ist seit dem 1. Januar 2025 vereinslos, hat zuletzt in der MLS gespielt für New England Revolution.
Bobby Wood und so weiter. Interessanter Fakt, den Flo da ausgegraben hat. Also ein Krisenduell, das da im Erzgebirge stattfindet und ich habe es ja vorher schon angesprochen, es ist sehr wahrscheinlich, dass wenn einer verliert oder keiner gewinnt, da mindestens ein Trainer dieses Spiel sportlich nicht überleben wird. Jens Hertel stark angezählt in Aue nach 4 Punkten aus den ersten 7 Spielen. Also eine dürftige Bilanz, da steht 60er geradezu rosig da dagegen. Schauen wir kurz noch auf den 8. Spieltag. Wir haben fast ein Viertel der Saison schon wieder gespielt. Das geht relativ rasant und die Liga nimmt ja jetzt dann auch ziemlich Fahrt auf, bis sie dann von einer Länderspielpause Mitte Oktober ausgebremst wird. Freitagabend empfängt Energie Cottbus um 19 Uhr die zweite des VfB Stuttgart. Dann, wie gesagt, Aue empfängt 60. Rostock zu Hause gegen Havelse, auch bei Rostock. Das Zwischenhoch durch den Sieg gegen 60 ist jäh gebremst worden durch ein 0:3 gegen Essen. Wien Wiesbaden empfängt den ersten FC Saarbrücken. Duisburg, der Tabellenführer, weiterhin ungeschlagen, zu Hause gegen Ingolstadt. Und Schweinfurt 05 empfängt Alemannia Aachen, auch das ein Kellerduell. Das alles am Samstag um 14 Uhr. Dann vom Namen her ein echtes Topspiel. Die Tabelle gibt es nicht so her, zumindest auf der einen Seite. Waldhof Mannheim empfängt um 16.30 Uhr Rot-Weiß Essen, die sich sehr stark entwickelt haben im Gegensatz zu den Löwen. 12 Punkte aus den ersten 7 Spielen geholt, Platz 4. Und am Sonntag noch 3 Spiele, wie gewohnt. 13.30 Uhr Jahn Regensburg empfängt den SC Verl. Hoffenheim 2 spielt zu Hause gegen den SSV Ulm, ein Baden-Württemberg-Derby, wenn man so will. Und um 19.30 Uhr beschließen Viktoria Köln und der VfL Osnabrück den Spieltag. Dann schauen wir mal, wie es da für die Löwen weitergeht. Wir ja, belassen es dabei. Wir wollen nicht weiter in tiefen, tiefen Wunden bohren. Wir hoffen einfach, dass es gut ausgeht am Samstag in Aue im Schacht. Und ja, können bis dahin nur daran appellieren, bleibt irgendwie ruhig, bleibt positiv, bleibt optimistisch, geht's mal auf die Wiesen, wenn ihr Zeit habt, und bleibt vor allem eins, löwenslang, weiß-blau. Bis nächste Woche. Ciao.
Euch gefällt das Giesinger Bergfest, hm? Na dann sagt's weiter. Abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Ihr habt Feedback oder wollt einfach mal eure Meinung loswerden, dann erreicht ihr uns. Und zwar unter giesinger-bergfest@gmx.de oder bei WhatsApp am Bergfest-Phone. Alle Infos dazu findet ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf giesinger-bergfest.de.